Oha, das ist ein bisschen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtreihe, Gemeinsam Glauben leben. Wir haben das ganz bewusst am Anfang dieses Jahres gestellt. Es gibt ja so ein Sprichwort, das sagt, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Ne? So gerade so Silvester und sowas, da nimmt man sich was vor, ne? Nächstes Jahr wird es besser, ich höre mit Rauchen auf, ich werde schlanker, ich trinke nicht mehr so viel, ich mache das und ich mache das. Und letztlich bleibt es dann doch auf der Strecke. Ich habe nach wie vor Übergewicht, also hilft alles nichts. Ne? Und doch ist es wichtig, dass wir ein Stückchen mal zurückblicken. Und das wollen wir einfach auch versuchen, mit unserer neuen Predigtreihe zu tun. Anschalten. Ja. Unserer neuen Predigtreihe Glaube gemeinsam leben. Das sind also mehrere Predigten, die also da folgen werden in den nächsten Wochen und Monaten zu diesem Thema. Und heute wollen wir anfangen mit einem Thema Gemeinschaft. Der Name ist Programm. Ihr kennt doch alle das Lied, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ne? Ich habe es diesmal ein bisschen anders gemacht. Ich habe mal gesagt, also wir nehmen diesmal kein Schiff, sondern wir nehmen diesmal was anderes. Wo ist es? Muss anklicken. Ist angeklickt? So, die Gemeinde ein. Ein Ruhebus. Was er jetzt nicht sehen könnt, das ist ein bisschen versteckt. Ne? Wer das fährt, ich zeige euch mal, wer den gerade fährt. Uns, Willi. Also die Gemeinde, ein Bus. Omnibus. Wisst ihr eigentlich, was Omnibus heißt? Omnibus ist ein lateinisches Wort und heißt für alle. Omni, omnipräsent, ne? Immer da, für alle. Omnibus, lateinisch für alle. Und so ein Bus, der fährt natürlich nur, und nicht nur ein Bus, sondern unsere, da hinten ist er, unsere Annette, hat das nun schmerzlich erfahren müssen, gleich Anfang des Jahres, fährt natürlich nur, wenn alle vier Räder funktionieren. Und das gilt auch für so einen Bus. Ich habe keinen Ruhebus gefunden, der nicht gefahren ist, habe ich einen Flixbus genommen. Ne? Also, Annette, ich weiß nicht, ob dein Rad so ausgesehen hat wie der, wahrscheinlich nicht ganz so schlimm zerfetzt, aber mit so einem Rad kannst du einfach nicht mehr fahren. Kommt nicht von der Stelle, ist so, und das ist denn schwierig, und da ist die Luft raus. Und die Luft, die kann aus verschiedenen Gründen raus sein, das sehen wir an den Nägeln, die da angedeutet sind, und wenn so die Luft aus so einem Reifen raus ist, dann musst du dich ganz schön anstrengen, um das Ding in Bewegung zu bekommen. Ja, vielleicht machen wir das Licht aus. Wird es ein bisschen besser? Ja, ne? So, danke. Ja, also da kannst du halt eben auch mit vielen schieben. Dieses ganze Thema, was ich also damit aufgreifen möchte, hat einen biblischen Hintergrund, der ist uns alles so gut bekannt. Trotzdem werfe ich ihn uns mal an die Wand. Zum Mitlesen, da heißt es in Apostelgeschichte 2, 42 bis 47, alle, die zum Glauben an Christus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder andere Besitztümer zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs jeden Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Das war so ein Stückchen Urgemeinde. So einiges davon ist heute in dem Maße nicht mehr ganz so notwendig wie damals. Damals gab es noch kein Hartz IV, damals gab es die ganzen sozialen Absicherungen nicht, die es heute so gibt. Nichtsdestotrotz sind also hier so einige Dinge, die für uns ganz, ganz wichtig sind. Und ich sage mal, es sind so vier Säulen, oder wenn wir beim Bus bleiben, sind es halt eben auch vier Räder, die also da, auf die der Bus steht und auf die er ja ganz existenziell angewiesen ist. Also, da wäre zuerst mal die Lehre. Haben wir eben gehört, sie ließen sich unterweisen. Als nächstes die Gemeinschaft. Als drittes das Abendmahl und als viertes das Gebet. Diese vier Räder wollen wir uns mal kurz betrachten und mal reflektieren, für uns auch ganz persönlich, wie es bei uns da so aussieht. Fangen wir mal mit der Lehre an. Die Lehre habe ich jetzt mal in zwei Schritte aufgeteilt. Das eine ist das Thema Lehre, Wissensvermittlung, den Glauben begründen. Das geht also damit los, dass es also eine reine Wissensvermittlung erstmal ist. Ich lerne etwas. Sachliches Vermitteln von Informationen und von biblischen Zusammenhängen. Ich muss ja nun wissen, was die Hintergründe waren, was Gott von mir will. Und das finde ich in der Bibel. Das Ziel des Ganzen ist es, den Zuhörern sollen die Bibel lesen und verstehen lernen. Also es reicht nicht nur, eine Bibel zu haben und drin zu lesen, ich muss auch verstehen, was da drin steht. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach, da braucht man hier und da halt eben schon mal ein bisschen Hilfe, weil die Bibel halt eben vor 2000 Jahren geschrieben worden ist, da gab es noch kein Auto, da gab es noch kein Handy, gab es kein WhatsApp oder sowas, ne? Da waren die Lebensumstände und die Sozialisierung war damals eine ganz andere und von daher braucht man manchmal ein bisschen Unterstützung und Hilfe, das Ganze in die jetzige, in unsere heutige Zeit zu transferieren. Weiterhin sollen sie den dreieinigen Gott und seine Werte kennen und verstehen lernen. Denn wenn wir Gott nicht kennen, wissen wir nicht, was er von uns will. Wir wissen nicht, was er uns zugesagt hat. Wir kennen seine Verheißungen nicht. Und das muss man auch lernen. Das muss man wissen. Und wenn man es nicht gesagt bekommt oder nicht liest, dann weiß man es nicht. Dann geht vieles an einem vorbei. Letztens soll halt eben das Ziel sein, dass jeder eine fundierte Basis bekommt, seinen Glauben begründen zu können. Damit ich weiß, warum bin ich Christ? Warum glaube ich an diesen Mann am Kreuz? Warum? Ich muss es jemandem begründen können. Sagen, wenn ich einer fragt, Mensch, warum gehst du sonst eigentlich immer in die Kirche? Ja? Dann musst du irgendwo auch was sagen können. Ja, och, ich habe sonst nichts zu tun, ne? Ich bin immer so früh wach, sonntags morgens und lange im Bett liegen will ich nicht und da gehen auch immer andere Leute hin, gehe ich auch hin. Also das wäre der falsche Grund. Ne? Also, das war also der Punkt 1, den Glauben als solchen zu begründen. Das zweite kommt gleich, aber zuvor mal die Reflexion darauf, wie sieht es denn da aus? Wie ist denn da bei uns die Situation? Ist da gegebenenfalls die Luft raus? Da heißt es, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Wie sieht es bei mir aus? Regelmäßiger Gottesdienstbesuch zum Beispiel. Ach, heute habe ich keine Lust. Es gibt Traditionen, die sind wirklich gut. Und so ein regelmäßiger Gottesdienstbesuch ist schon eine wirklich gute Tradition. Mir persönlich, ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen und auch von meiner Frau, wir beide, das ist eine Selbstverständlichkeit. Auch wenn wir im Urlaub sind oder so, versuchen wir irgendwo eine Gemeinde zu finden, wo wir Gottesdienst haben. Das fehlt uns sonst. Das ist einfach ein elementarer Bestandteil unseres christlichen Glaubens. Regelmäßiger Gottesdienstbesuch. Wie sieht es aus mit Kleingruppe? Dort wird auch Wort Gottes vermittelt. Dort wird auch geholfen, einen Glauben zu begründen, Grund unter die Füße zu bekommen, eine Basis zu bekommen, die meinen Glauben trägt. Sind wir eigentlich alle in solchen Kleingruppen? Oder reicht mir der Sonntag alleine, weiß doch alles, ich bin eigentlich fit und so weiter? Wie sieht es denn aus mit dem Glauben bezeugen? Thema U-Boot-Christen, ne? Nur sonntags mal kurz auftauchen und dann wieder die ganze Woche in der Versenkung verschwinden. Es darf ja keiner merken, dass ich Christ bin. Wie sieht es denn aus mit eigenem Bibellesen? Ich habe zwar eine Bibel, es muss heutzutage nicht mehr das Buch sein. Ich habe auch schon lange nicht mehr in der Bibel geblättert, weil ich meine Bibel auf dem iPhone oder auf dem iPad habe. Egal, wichtig ist, dass wir sie lesen. Denn wenn wir nicht wissen, was Gott von uns will und wenn wir nicht wissen, was Gott an Verheißungen für uns hat, ja, dann haben wir auch nichts, mit dem wir unser Christenglauben begründen können. Und der nächste Schritt ist dann zum Beispiel sogar ein eigenes Bibelstudium zu machen. Ich weiß noch von mir, als ich damals gläubig geworden bin, ich habe einen Fernkurs gemacht, der mir geholfen hat, tiefer in die Bibel einzusteigen. Ich habe mittlerweile die Bibel mehrfach durchgelesen. Einfach, weil es mich interessiert hat. Ich bin die Bibel durchgegangen. Hat mir einfach Spaß gemacht. Und wir haben zwei in unserer Mitte sitzen, die wollen sich da etwas intensiver mit beschäftigen. Ja? Daniel und Annika, die wollen nach Bad Gandersheim gehen und dort halt eben auf der Bibelschule genau das machen. Der Grund dafür finden wir im 2. Timotheus 2, Vers 2. Da heißt es, und was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Es weiterzugeben, andere zu unterrichten in dem, was ich und andere erlebt haben, anderen zu helfen. Das, was auch Deborah mit ihrem Mann zusammen in Mexiko machen wird. Das Weitergeben. Und da muss natürlich dann mein Glaube schon Fundament haben. Da muss ich halt eben schon auf manche Fragen auch eine Antwort haben. Und wenn ich da auf dünnem Eis stehe, das merkt man denn schnell, ob jemand überzeugt ist von dem, was er da sagt, oder ob es halt eben, ich sage immer, Dampfplauderei ist. Schauen wir uns den zweiten Aspekt an, der Lehre. Glaube praktizieren. Das heißt, den Glauben ins Leben zu integrieren. Wissen ist eine Sache, anwenden ist was anderes. Wir wissen von der Bibel her, da heißt es, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ja? Die Erkenntnis, die bringt uns kein Stück weiter, wenn nicht Leben dahinter steht. Das Ziel des Ganzen ist, Jesus will durch den Heiligen Geist auf unser Leben Einfluss nehmen. Er will uns befreien, zum Beispiel von unserer Selbstbezogenheit. In unserer heutigen Zeit ist das ganze Thema Egoismus, mir, mich, meiner, es muss sich alles um mich drehen, ist immer stärker ausgeprägt. Der Blick von mir weg auf den anderen, vielleicht auf die Not des anderen, geht immer mehr verloren. Ich helfe, aber was bringt es mir? Was habe ich davon? Das ist also eine Frage, die heutzutage immer viel und ganz schnell zurückkommt, wenn es darum geht, irgendwie Hilfe zu leisten, für jemanden da zu sein. Und da ist es so wichtig, dass wir hier an der Stelle ein Stück geheilt werden, befreit werden. Denn was Jesus machen will, ist, er will uns zu Jüngern und Mitarbeitern machen. Ihr erinnert euch an die Situation, als Jesus seine 12 Jünger zu Jüngern gemacht hat. Er hat sie einfach aus ihrem Lebensumfeld rausgerufen. Die haben alles stehen und liegen gelassen. Die haben nicht nach Sicherheiten gefragt. Die haben ihre Lebensexistenz aufs Spiel gestellt, um diesem Mann zu folgen. Wie gehen wir damit um? Letztlich heißt das Ganze, Glauben ist nicht nur Wissen, sondern Leben nach seinen Wertmaßstäben. Das ist Nachfolge. Nachfolge heißt, in seine Fußstapfen treten. Tja. Ist da bei uns die Luft raus? Ist Wissen und Leben bei mir im Einklang? Bin ich Diener oder bin ich eher Konsument? Lass man die anderen. Letztlich lebe ich das, was ich weiß. Das ist so die Herausforderung, wenn ich also mich mit Gottes Wort beschäftige. Gott gibt eine Menge Zusagen. Und einer meiner letzten Predigten, wie gesagt, es gibt also bedingungslose Zusagen, aber es gibt auch Zusagen, die sind an etwas geknüpft. Wenn dann. Ja? Wenn dann. Andere Zusagen sind von Gott bedingungslos. Aber er kann uns halt eben nur segnen, er kann uns nur beschirmen, wenn ich unter seinem Schirm stehe. Logisch, ne? Wenn es draußen regnet, du hast einen Schirm, in dem dich hältst, dann stehst du im Regen, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und so ist es bei Gott auch. Nur wenn ich mich unter seinen Schirm begebe, wenn ich mich unter seine Autorität begebe, in seinen Herrschaftsbereich, nur dann kann er mit uns was tun. Kommen wir zum nächsten Rat, der Gemeinschaft. Was heißt Gemeinschaft? Gemeinschaft ist erstmal ganz wichtig, Anteil geben und Anteil nehmen. Das fängt an am eigenen Ergehen. Wie geht es mir? Ihr habt oft selbst wahrscheinlich schon gefragt und seid auch häufig gefragt worden, wie geht's dir? Och ja, alles in Ordnung. Ne? Eigentlich müsstest du antworten, wenn du Zeit hast, sage ich dir, wie es mir geht. Aber man nimmt sich die Zeit nicht oder man will sich nicht offenbaren, man will nicht ehrlich werden, man will nicht sagen, dass es einem im Moment fürchterlich dreckig geht, dass einem das Wasser Oberkante Unterlippe steht. Alles in Ordnung. Alles tutti. Anteil geben und Anteil nehmen an eigenen Erfahrungen. An positiven wie an negativen. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn jemand mit Gott was erlebt hat, das müssen nicht große Dinge sein, dass einem amputierten ein Bein nachgewachsen ist oder dass ein Toter wieder auferstanden ist oder sowas. Ja? Sondern ganz praktische Dinge im Alltag, wo er das Empfinden hat, hier hat Gott in mein Leben eingegriffen, da bin ich berührt worden von ihm. Er hat mich ermutigt. Ich hatte letzten Sonntag so eine Situation, morgens, ich bin aufgestanden und ich war irgendwie niedergeschlagen. Irgendwie dachte ich, Menschenskinder, so, ne? So Gemeinde und oh, es fehlen Mitarbeiter. Ich sitze in der Technik hinten alleine, ich soll Technik machen, ich soll predigen und so weiter. Ach, Mensch, mir fehlt ein Techniker. Und ja, Mensch, wo ist hier einer? Wo ist einer, der bereit ist, regelmäßig mit mir zusammen die Technik da hinten zu machen? Und ich war so ein bisschen Debris. Und wir sprachen beim Frühstück darüber und ich komme hier in Gottesdienst und waren im Lobpreis und einmal in dem Lobpreis Da war es mir, da ging es wie ein Schauer durch mich. Ich musste heulen wie ein Schlosshund da hinten. Zum Glück habt ihr das nicht mitbekommen, weil ich spürte auf einmal, dass Gott mich berührt hat, dass er mir eine Zusage innerlich gegeben hat und ich sehr getröstet war. Gott will dich berühren und er will, dass du es weitersagst, dass die anderen in deinem Umfeld einfach auch spüren, Mensch, den gibt es ja wirklich. Ja, du kannst ihn erfahren, Gott ist Realität. Und wenn wir das nicht weiter sagen, dann erlebt das der andere möglicherweise gar nicht, weil er überhaupt nicht damit rechnet. Darum ist das so wichtig. Den anderen auch an meinen Gedanken teilhaben lassen, auch an meinen Zweifeln. Es ist doch nicht so, dass wir nicht auch mal zweifeln. Du darfst zweifeln. Du darfst auch als Christ zweifeln. Das ist nicht verboten. Wir sind doch nur Menschen. Und als Mensch darfst du auch mal zweifeln. Du kommst in Lebenssituationen, wo du zweifeln darfst. Lies mal die Psalmen. Das steht doch da nicht umsonst, dass David durch diese Tiefen gegangen ist. Aber jede Tiefe hat auch ein Ende. Und es kam wieder ein Aufwärts. Und da brauchen wir uns dafür. Anteil geben, Anteil nehmen an meinen Begabungen. Helferbörse, sag ich da. Das geht auch daran, Zeit, Geld, Energie. Letztlich heißt es, wie auch im Bibeltext, mein Besitz. Was kannst du dafür, dass du hier in Deutschland wohnst und es dir so gut geht? Was kannst du dafür? Was kannst du dafür, dass du nicht dort lebst und geboren bist, wo Frieses, wo wir sein Bild gesehen haben, in so einer Hütte? Wer kann von uns was dafür, dass er nicht dort geboren ist und dort leben muss? Gottes Gnade ist das. Das, was wir haben, ist ein Geschenk von ihm. Gemeinschaft, Leben heißt Koinonia, schicksalhaftes Verbundensein. Schicksalhaft verbunden sein. Das ist eine verbindliche Lebensgemeinschaft, indem wir geben und nehmen. Wo wir füreinander da sind, bin ich schon zu weit? So, wo wir füreinander da sind und miteinander Gott erleben. Wo wir füreinander einstehen. Hier habe ich die Helferbörse nochmal hingeschrieben. Koinonia. Schicksalhaft verbunden zu sein. Tja, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, lebten in einer engen Gemeinschaft. Die Gläubigen lebten in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Puh. Harten Tobak, ne? Harter Tobak. Bin ich bereit, mir in die Karten schauen zu lassen? Wir laufen leider allzu oft mit Masken rum. Wir geben nach außen was vor, was innen sich nicht widerspiegelt. Uns geht's dreckig, aber wir machen gute Miene zum bösen Spiel. Warum? Wenn wir in eine Gemeinschaft eingebunden und eingebettet sind, auf der Basis von Vertrauen, kann mir geholfen werden. Ich muss da nicht alleine durch. Ich muss nicht alleine leiden. Es gibt Geschwister, die mich links und rechts unterhaken und mir helfen, da durchzukommen. Bin ich bereit, zuzuhören? nehme ich mir die Zeit für den anderen. Eine ganz, ganz wichtige Komponente. Unsere heutige Zeit ist so kurzlebig. Wir packen so viel rein. Mit dem Handy sind wir jetzt sekündlich erreichbar. Es klingelt, egal was du gerade machst, du gehst sofort ans Handy. WhatsApp oder Anruf, meistens ist es WhatsApp, ne? Wir telefonieren heute viel weniger, als dass wir WhatsApp-Nachrichten schicken. Wer will mir was sagen? Und dann schnell antworten, ne? Bin ich bereit, zuzuhören, mir die Zeit dafür zu nehmen? Wie sieht es denn damit aus? Bin ich schnell beleidigt oder kann ich vergeben? Wie schnell hat man mal etwas gesagt, unbedacht vielleicht auch, oder hat etwas getan, was man gut gemeint hat, aber bei dem anderen negativ angekommen ist? Oder man hat einem was Gutes getan und der andere ist eifersüchtig geworden auf einmal, weil man es ihm nicht auch getan hat. Hier haben wir ein ganz schönes Betätigungsfeld. Ganz schönes Betätigungsfeld. Das ist ein ganz schöner Knackepunkt bei allen. Ja, nicht zuletzt bin ich bereit, mich ganz einzubringen. Mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, mit Geld, mit Zeit, mit meiner Energie, mit meiner Begabung, bin ich dazu bereit. Die Antwort brauchst du nicht mir zu geben, die Antwort darfst du Gott geben. Unser dritter Reifen, das Thema Abendmahl. Bekräftigung des neuen Bundes, habe ich es unterschrieben. Dieses Abendmahl war damals keine Einzelaktion und kein sakraler Akt, wie wir ihn draus gemacht haben. Manchmal bin ich so ein bisschen traurig darüber, was wir aus dem eigentlichen Abendmahl gemacht haben. Es ist ein so vermeintlich sakraler Akt geworden. Wenn das alles nicht so ist, wie man es so irgendwie so kennt, dann ist das alles nicht so in Ordnung. Ist das wirklich damals so gewesen? Abendmahl, das war eingebettet in ein Abendessen. Das war viel trivialer. Und sie haben es vor allen Dingen auch so gemacht, dass jeder etwas mitgebracht hat dazu. Und es gab keinen Standesunterschied. Nur dadurch, dass der eine viel, der andere weniger mitgebracht hat. Aber man hat halt eben das gemeinsam gegessen. Alle hatten das gleiche Fundament. Christus, Christi Leib für dich gebrochen und Christi Blut für dich vergossen. Ist dein Reifen aufgepumpt? Ich habe kürzlich bei mir geguckt. Ich kann bei mir sehen, wie viel Atyl da oder wie viel Bar bei mir auf den Reifen sind. Ich muss also immer so 2,6 Bar drauf haben. Ja? Beim Bus wird man wahrscheinlich mehr drauf haben müssen, denke ich. Was bedeutet mir das Abendmahl? Naja, wenn es gemacht wird, dann bin ich dabei. Wenn es nicht gemacht wird, ist auch gut. Ich proklamiere mit dem Abendmahl etwas. Das Abendmahl symbolisiert die engste Beziehung, die ich dokumentiere damit zu meinem lebendigen Gott, zu Jesus Christus, der für mich gestorben ist, der für mich sein Leib gegeben hat und für mich sein Blut vergossen hat. Ist das meine Antwort darauf? Ist er mein Ein und Alles? Wir haben damals das Abendmahl täglich gefeiert. Wir machen es einmal im Monat. Reicht mir das? Wir sind eingeladen, auch das Abendmahl auch in unseren Kleingruppen, in den Hauskreisen zu feiern. Überhaupt kein Thema. Wenn ihr in den Kleingruppen das Bedürfnis habt, Abendmahl zu feiern, dann tut es. Das ist nicht gebunden an den Gottesdienst. Das ist nicht gebunden an diesen Raum, an dieses Haus. Sie haben das Abendmahl in den Häusern jeden Abend gefeiert. Ihr könnt es auch gerne in ein Abendbrot mit integrieren. Wichtig ist, dass die Bedeutung des Abendmahls für uns ganz, ganz neu und ganz wichtig wird. Jesu Leib für mich gebrochen. Jesu Blut für mich vergossen. Für mich ganz persönlich, ließ er sich ans Kreuz schlagen. Das muss mir deutlich vor Augen stehen. Kommen wir zum vierten Rat. Das hat ein paar mehr Aspekte. Da gibt es einmal das persönliche Gebet. Und bei dem persönlichen Gebet, überhaupt beim Gebet, gibt es zum einen die Bitte, und ich habe jetzt mal dahinter geschrieben, auch die Klage. Es ist das Vorrecht, voller Vertrauen seine Bedürfnisse Jesus, und das habe ich es mal in Anführungszeichen geschrieben, sagen zu können, seine Sorgen abladen zu können. Du darfst ihm deinen Frust auch mit deinem Frust auch anschreien. Du darfst ihm das richtig vor die Füße knallen. Der kann damit umgehen. Du beleidigst Gott nicht, wenn du ihm all deinen Frust hingibst. Guck in den Psalmen, was hat David gemacht? Wie häufig war der zutiefst frustriert und hat Gott angeklagt. Warum? Das soll uns einfach zeigen, wir dürfen das auch. Wir müssen nicht künstlich auf Wolke 7 schweben. Immer toll drauf sein. Nein, wir dürfen auch all unsere Sorgen und Klagen ihm auch bringen und ihm das sagen. Und wenn es sein muss, auch mal rausschreien, meinen Frust. Wenn du ganz, ganz eklig behandelt worden bist und du enttäuscht bist, dann darfst du ihm das gerne auch mal schreien. Das Geschenk, wissen zu können, dass Gott sich höchstpersönlich darum kümmert, um das Gebet, um die Bitte, um die Klage. Er nimmt sich selbst persönlich unserer Bitte an. Wenn das Ganze auch kein Automatismus darstellt, wie unten unser Kaffeeautomat, ne? Schmeißt einen Coin rein, kriegst du unten dein Cappuccino raus oder dein Kaffee oder was immer du haben willst. Ne? Gott ist kein Automat. Er beantwortet unsere Gebete in der Regel immer, nur nicht immer so, wie wir es gerade haben wollen. Weil er einfach ein Stückchen weiter blickt wie wir. Wir sind dazu ich-bezogen. Ne? Ich möchte, dass jetzt der Missstand, den ich jetzt so spüre, der mich jetzt so einengt, der mich bedrückt, der mich niederdrückt, der muss weg. Herr, schenk mir Geduld, aber plötzlich. Ja? Das ist so. Und Gott möchte, dass wir Geduld lernen. Und dazu müssen wir ein bisschen aushalten. Ist nicht immer ganz einfach, ne? Ich bin auch ein recht ungeduldiger Mensch. Kommen wir mal von der Bitte und von der Klage hin zum ganz anderen Punkt, der uns wesentlich mehr liegt. Und zwar ist das der Dank. So, Dank erstmal für die unaussprechliche Gnade der Errettung, die er uns schenkt. Ja? Eine Perspektive zu haben, die über den Tod hinausgeht. Egal, was passiert. Ich habe eine Perspektive, die geht weit darüber hinaus. Ich bin erlöst. Und das Wissen, dass er es uneingeschränkt gut mit uns meint. Und das auch, wenn ich mich ganz mies fühle. Trotzdem darf ich wissen, Gott meint es gut mit dir. Und wenn wir das richtig verinnerlicht haben, dann kann uns so schnell nichts aus der Bahn schmeißen. Dann kann es vielleicht ein bisschen laut klappern, aber es kann uns nicht zum Zusammenbrechen bringen. Dank für die bewussten und unbewussten Segnungen. Wir sind uns vieler Dinge gar nicht so bewusst. Und man braucht einfach immer auch ein Stückchen Zeit. Danken hat was mit Denken zu tun. Nachdenken. Wo habe ich diese Segnungen Gottes empfangen? Ich bin nun seit 1.4. Rentner. Offiziell Rentner. Und ich bin seit 1.4. selbstständig. War nicht geplant. Aber dass das so gekommen ist und was ich in der Zwischenzeit durch die Tatsache, dass ich selbstständig bin und einen Auftrag habe und Geld verdiene, was ich da machen kann und was daraus bisher schon entstanden ist, wenn ich da zurückgucke, Wahnsinn. Da stehe ich und sage, ja, ich habe keine Worte dafür. Gott führt, wenn wir uns führen lassen. Dank für die Tatsache, dass ich sein Kind bin. Gottes Kind. Und nun habe ich so empfangen für mich und ich bin dankbar für all das, was ich bekommen habe. Und was liegt denn nahe, als dass ich hingehe und sage, okay, jetzt nicht nur ich, sondern ein Stückchen Sehnsucht an, dass andere Menschen es auch erleben können. Das heißt, ich gehe in die Fürbitte für andere. Ich bete für andere. Ich bin bereit, mich mit der Not eines anderen eins zu machen und mit ihm zusammen das Anliegen vor Gott zu bringen. Da gehört natürlich dazu, dass der andere sich öffnet. Und es gehört für mich dazu, dass ich die Zeit habe und die Zeit opfern will für ihn. Aber ich mache mich eins mit ihm. Ich gehe mit ihm auf die Knie und bete mit ihm darum, dass die Situation sich ändert. Und nicht zuletzt ist diese Fürbitte eine tiefe Wertschätzung für einen Menschen zu beten und so sein Anliegen Gott zu bringen, als wären es meine eigenen. Es ist eine Wertschätzung dem anderen gegenüber. Ich schätze dich wert. Weil du mir so wert bist, als Bruder, als Schwester, gehe ich mit dir auf die Knie und ich trage mit dir diese Last vor das Kreuz. Und wenn wir dann hoffnungsvoll aufstehen, wenn wir dann spüren, Gott erhört Gebet, dann gehen wir in die Anbetung. Dann beten wir unseren Herrn an und bewundern die wunderbare Dreieinigkeit Gottes, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Herrschaft, seine Allmacht und seinen Umgang mit mir als seinem Kind. Wir spüren auf einmal, wenn Gott dein Leben berührt, wenn du spürst, dass Gottes Hand in deinem Leben etwas verändert und er dich immer wieder ruft und sagt, komm, ich habe was Gutes für dich, ich will dir helfen. Und er berührt dein Herz und du spürst, hier klopft es. Und du spürst die Befreiung. Du kommst dann in eine Situation und sagst, Herr, hier bin ich. Du gehst in diese Anbetung und bringst ihm diesen ganzen Dank, diesem wunderbaren Gott, sich bewusst zu werden dieser meiner Mangelhaftigkeit, meiner Fehler. Und trotzdem nimmt er mich trotz meiner Fehler als Mitarbeiter und ich darf mithelfen in seinem Werk. Ist das nicht wunderbar? Und wie sieht es mit dem gemeinschaftlichen Gebet aus? Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist eine feste Zusage von ihm. Wenn wir ihn nicht sehen, nicht spüren, trotzdem ist er da. Gerade auf das gemeinschaftliche Gebet. Legt Gott so einen Wert drauf. Da liegt ein besonderer Segen. Es gibt da so einige Bibelstellen, da lohnt es sich mal drüber nachzusinnen und auch zu forschen, was Gott zu diesem Thema halt eben auch sagt. Dieses gemeinschaftliche Gebet hat im Prinzip die gleiche Struktur wie das persönliche Gebet mit den Inhalten. Aber wir bringen es gemeinsam vor Gott. Tja, dann sind wir wieder bei unserem Platten. Ist da die Luft bei uns vielleicht raus? Was macht mein persönliches Gebetsleben? Nur noch Tischgebet, wenn überhaupt? Wie sieht es aus mit Gebet in Gemeinschaft? Donnerstags morgens um 9 Uhr ist hier immer die Möglichkeit, auch an gemeinsamen Gebet teilzunehmen. Oder hast du die Ausrede, ich kann nicht so gut beten wie XY? Ja, ich traue mich nicht, in Gemeinschaft zu beten. Das ist ein Übungsprozess. Das kann man in der Kleingruppe, im Hauskreis wunderbar üben. Überhaupt kein Thema. Kannst du mit jemandem beten und ihn segnen? Dich mit ihm und seiner Not eins machen? Geschwister, wir sind zum Segnen berufen. Du und ich, wir sind zum Segnen berufen. Da bedarf es keiner besonderen Schulung, keine besonderen Auszeichnungen, außer der Tatsache, dass Jesus Christus dein Herr ist. Dann darfst du segnen. Das heißt, wir dürfen uns auch in den Hauskreisen segnen gegenseitig, nicht nur hier. Und dann als letzter Punkt, da kommen wir dann auch zum Ende, ist das Thema Gemeindewachstum. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs jeden Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Da brauchte man nichts zu tun, als schlicht und einfach der zu sein, der man ist. Sie hatten ein hohes Ansehen in der Stadt und es hat sich halt eben auch schnell rumgesprochen, dass sie Christen sind, die ein verbindliches Leben als Christ führen. Und das war damals sehr anziehend. Und das ist heute im Prinzip nicht anders. Ich fand das schön, dass Deborah sagte, und auch Eva hat es in unserer Runde schon mal gesagt, dass wenn unsere Gemeinde kommt, dass man da sich wohlfühlt. Das ist ein gutes Zeichen. Auch wenn wir jetzt nicht so viele sind. Tja, wie sieht es denn hier aus? Letzter Punkt. Auf welchen Reifen hat unser Gemeindeomnibus zu wenig Luft? Wo kann da noch was aufgepumpt werden? Bei welchem Rad fehlt dir persönlich noch ein bisschen Luft und kann noch aufgepumpt werden? Lasst uns die Kernwerte des Glaubens, die vier, die ich eben aufgezählt habe, die vier Reifen, lasst uns darauf besinnen und den Geist Gottes bitten, uns ganz neu zu beleben, uns neu mit seiner Puste in Bewegung zu bringen und unsere Reifen wieder auf Normaldruck zu bringen. Jeder einzelne von uns ist davon nicht ausgenommen, diese Frage zwischen sich und Gott halt eben auch zu beantworten. Lass den Heiligen Geist einfach an dein Herz ran. Gib ihm die Chance, dich zu verändern, dich in eine Richtung zu bringen, dort, wo er dich haben will. Amen.